Diese sehr weit verbreitete Ursache für Stress, Nervosität und Angst kennen die allerwenigsten.
Hey, Chris Turrell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Sehr viele Menschen heutzutage sind sehr unruhig, gestresst, nervös, haben Ängste und wissen teilweise gar nicht so richtig, wo das herkommt. Klar, das Umfeld ist gerade schwierig, manche haben Jobängste, die politische Situation, die Weltlage, viel Unsicherheit etc. Das alles erklärt die Dinge, aber selbst wenn man mal nicht an diese Themen denkt, empfinden viele Menschen eine innere Unruhe, die sie früher vielleicht nicht gekannt haben. Und es gibt eine Ursache, eine rein physiologisch bedingte Ursache, die wenigsten Menschen kennen, die aber, wenn man sie kennt, sehr, sehr einfach abstellbar ist. Und darüber wollen wir in der heutigen Episode sprechen. Wenn Menschen zu mir kommen und ich mit ihnen im Coaching an ihrem Energielevel arbeiten darf, dann und sie von dem Problem schildern, dass sie diese innere Unruhe spüren, vielleicht ihre rasenden Gedanken nicht abschalten können, dieses Gedankenkarussell immer läuft, dann ist eines der ersten Dinge, die ich mit diesen Menschen immer abprüfe, ob sie richtig atmen. Und das führt oft zu viel Überraschung, weil viele Menschen denken, was kann an Atmen schon groß falsch sein. Und es besteht auch immer so die Assoziation, dass Atmung immer mit Sport zu tun hat, dass das für Spitzensportler ist, die ihre Leistung optimieren wollen. Aber es gibt ein paar grundlegende Fakten. Wenn die mit der Atmung nicht ganz korrekt laufen, haben sie weitreichende Konsequenzen auf unser Nervensystem, auf die Art, wie unser Gehirn funktioniert oder auch nicht funktioniert und eben auch über den Gemütszustand, den wir erleben. Und da möchte ich ein bisschen in die physiologischen Zusammenhänge einsteigen, denn wenn man diese Mechanismen versteht, dann wird man auch nie wieder den Fehler begehen, dass man die Tragweite und die Wichtigkeit von unserer Atmung je wieder unterschätzt. Um hier mal ein bisschen einzusteigen, es gibt ein Phänomen, was sich im Englischen Hyper-Excitability nennt, also ganz grob übersetzt eine Hypererregbarkeit. Das bedeutet, dass unser Nervensystem dauerhaft in einem zu hohen Erregungszustand, in einem zu hohen autonomen Erregungslevel ist. Das können wir uns ganz grob so vorstellen, wie wenn unser Handy, bei vielen Menschen vibriert das Handy ja, wenn eine Nachricht reinkommt. Aber stell dir mal vor, dein Handy würde immer vibrieren, auch wenn keine Nachricht reinkommt. Du würdest immer dieses Vibrieren am Körper fühlen. Und so ein bisschen können wir uns ein übererregtes Nervensystem vorstellen. Natürlich nicht in der Intensität eines vibrierenden Telefons, aber trotzdem etwas, was immer so eine Grunderregung und Grundanspannung letztendlich auslöst. Und die Atmung kann hier, ist nicht bei allen so, aber ich möchte hier einen möglichen Grund vorstellen, der viele, viele Menschen betrifft, ohne dass sie es wissen. Und da ist die Atmung kann eben hier eine wichtige Rolle spielen. Und zwar, wenn Menschen zu schnell atmen, als es für den Körper optimal ist. Meistens ohne, dass sie es merken. Und ich spreche jetzt nicht von dem schnellen Atmen, wenn wir aus der Puste geraten, wenn wir eine Treppe hochlaufen oder vielleicht Sport machen oder so, sondern im ganz normalen Entspannungsmodus. Ich gebe gleich auch noch ein paar konkrete Zahlen und wir machen auch gleich noch einen kurzen Selbsttest, wie du das für dich prüfen kannst. Aber grundsätzlich können wir erstmal sagen, dass viele Menschen, die zu schnell atmen, dadurch ihr autonomes Erregungslevel signifikant erhöhen. Und hier spielt der folgende Mechanismus eine wichtige Rolle. Und zwar dürfen wir hier die Rolle vom Kohlendioxid verstehen. Menschen, die sich so ein bisschen mit Atmung auskennen, die verstehen, dass man einatmet, um Sauerstoff dem Körper zuzuführen und ausatmet, um Kohlendioxid, CO2 rauszulassen, also aus dem Körper rauszutransportieren. Und es gibt so ein großes Missverständnis, dass das CO2 das schlechte Gas ist. Und es stimmt, wenn es eine zu hohe Konzentration einnimmt, dann wird es für für uns toxisch und gefährlich. Der einfachste Weg, zum Beispiel einen Menschen in eine Panikattacke zu versetzen, ist, den Kohlendioxidanteil in der Luft, in dem Raum, wo man sich befindet, signifikant zu erhöhen. Dann werden wir panisch, unser autonomes Erregungslevel steigt stark an. Aber das heißt nicht, dass CO2 grundsätzlich schlecht ist, sondern es ist wichtig, dass es in einem ganz bestimmten, Sollbereich ist. Also zu vieles ist nicht ideal, aber auch zu wenig ist nicht ideal, wie wir gleich noch lernen werden. Und das große Missverständnis ist, wenn Menschen denken, dass sie viel atmen und eine höhere Atemfrequenz haben, dass sie auch mehr Sauerstoff in den Körper kriegen und dass das dann automatisch besser ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Denn mit jedem Mal Ausatmen verlieren wir eben auch CO2, Kohlendioxid. Nochmal, im richtigen Ausmaß ist es ein gewünschter Effekt. Wenn das aber zu schnell stattfindet, dann verliert der Körper zu viel CO2. Und wir werden gleich verstehen, dass wir das Kohlendioxid brauchen, um den Sauerstoff richtig aufnehmen zu können und in die Gewebestrukturen, in die Muskeln, in das Gehirn zu führen, genau da, wo es gebraucht wird. Und wenn das eben nicht passiert, dann haben wir nicht genug Sauerstoff in unseren Zellen, und der Körper ist in so einer dauerhaften Alarmbereitschaft. Das Ergebnis ist dann eben diese vorhin beschriebene Unruhe, diese Nervosität, diese erhöhte Reizbarkeit, teilweise auch Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen, also weitreichende Konsequenzen auf die verschiedensten Körperfunktionen. Und viele Menschen überlegen, welche Gründe das haben kann und suchen vor allem im Außen, in ihre privaten Situationen, Jobsituationen, ihren Gewohnheiten etc., aber wissen nicht, dass es zum Teil zumindest rein biophysiologische Gründe haben kann. Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohacking, Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie ATP zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelanger Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eins der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode. Der Mechanismus, der hinter dem, was ich gerade schon angerissen habe, steckt, nennt sich Bohr-Effekt. Bohr ist ein dänischer Physiologe, Christian Bohr, der so um die von 1855, also um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts bis 1911 gelebt hat. Die Daten sind völlig egal, aber ich will damit nur sagen, es ist ein Effekt, der schon sehr lange erforscht ist. Und da spielt eine bestimmte Zelle in unserem Blut. Im Blut sind ja verschiedene Zelltypen und diese Diskussion wichtige Zelle ist das Hämoglobin. Haben die meisten schon mal gehört. Und eine der Hauptfunktionen von Hämoglobin ist es, Sauerstoff zu transportieren und in das Zielgewebe zu transportieren. So, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Damit das funktioniert, damit Hämoglobin Sauerstoff abgeben kann in die Zielzellen, brauchen wir diesen Sollzustand von Kohlendioxid. Denn wenn der Kohlendioxidwert zu gering ist, dann bleibt das Sauerstoffmolekül am Hämoglobin hängen und gibt es nicht ab. Also die Affinität von Hämoglobin zum Sauerstoff ist dann stark erhöht. Das nennt man eben diesen Bohr-Effekt. Und bei normalen CO2-Werten verändert das Kohlendioxid im Blut, also die chemischen Bedingungen so, dass Hämoglobin den Sauerstoff leicht abgeben kann und er dann eben in Muskelgewebe, in Gehirnareale etc. geführt wird. Fällt er aber unter einen gewissen Schwellenwert, unter anderem dadurch, dass wir eben zu schnell atmen, zu viel ausatmen, zu viel CO2 abgeben, dann funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr und das Gehirn, die Muskelzellen werden nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Man kann sich dieses Hämoglobin so ein bisschen wie so ein Taxi vorstellen, die Passagiere, in diesem Fall Sauerstoffmoleküle, transportieren. Und wenn aber nicht genügend Kohlendioxid im Umfeld vorhanden ist, dann bleiben die Türen von diesem Taxi verschlossen. Das heißt, die Sauerstoffmoleküle können im übertragenen Sinne nicht aussteigen und an ihr Ziel entsprechend kommen. Und das löst eine fatale Kettenreaktion im Körper aus. Das heißt, über zu schnelles Atmen haben wir zu wenig Kohlendioxid in unserem Blut. Das Hämoglobin gibt den Sauerstoff nicht dahin ab, wo der Sauerstoff gebraucht wird. Und damit haben wir eine Unterversorgung in diesen Strukturen. Und unser Gehirn reagiert ganz besonders empfindlich auf Sauerstoffunterversorgung. Und hier rede ich jetzt noch nicht in dem kritischen Bereich, wo man sofort Schwindelzustände, schwarz vor Augen etc. bekommt. Auch schon in geringeren Abweichungen, die eben durch eine falsche Atemfrequenz, durch eine zu hohe Atemfrequenz ausgelöst werden, kann es zu einem geringeren Energielevel führen, zu Konzentrationsschwierigkeiten oder eben zu dieser Nervosität, denn nicht nur unser Gehirn reagiert empfindlich darauf, sondern das ganze Nervensystem erhöht das autonome Erregungslevel. Wir werden also erregter, wenn wir diese Meldung kriegen, dass zu wenig Sauerstoff im System, vor allem im Gehirn ist. Dadurch wird unser Herzschlag beschleunigt, wir aktivieren unseren Sympathikus, den Kampf- oder Fluchtmodus. Das heißt, Herzschlag beschleunigt, Blutdruck steigt, Stresshormone werden ausgeschüttet, die ganze Kaskade, die eigentlich dafür gedacht ist, in einer echten Gefahrensituation körperlich bestmöglich vorbereitet zu sein. Das heißt, wir fühlen uns latent gestresst, nervös, hibbelig, vielleicht sogar ängstlich, aber ohne einen klaren äußeren Grund. Und das Paradoxe daran ist, obwohl wir mehr atmen, bekommt der Körper in den Zielgeweben weniger Sauerstoff zur Verfügung gestellt. Das heißt, es ist ein bisschen so, als würde man probieren, ein Feuer, einen Brand mit einem Ventilator zu löschen, statt mit Wasser. Selbst wenn wir das mal etwas extremer denken, also nicht so diese moderaten Erregungszustände, Nervositätszustände, sondern auch extremer im Sinn von Panikattacken. Wenn man sich mal typischerweise die Kaskade einer Panikattacke ansieht, dann starten viele davon mit Hyperventilation. Aus einem Grund, es kann ein Gedanke, das kann eine Situation sein, die das triggert, fängt der Körper an, stark zu atmen, zu hyperventilieren. Und der Körper interpretiert über diesen Mechanismus, den ich gerade dargestellt habe, die chemischen Veränderungen im Blut als eine Gefahr. Obwohl vielleicht in der realen Welt gar keine vorhanden ist. Das heißt, der Geist versucht eine Erklärung für dieses Phänomen zu kreieren, obwohl der Auslöser vielleicht tatsächlich auch wieder nur biochemischer Natur ist. Okay, das war jetzt sehr physiologisch, sehr, sehr mechanistisch, aber es ist wichtig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt lass uns mal einen kurzen Selbsttest machen. Ich darf dich bitten, vielleicht sogar jetzt direkt, recht, dass du kurz auf Pause machst, aber ich hoffe, du kommst wieder zur Episode, denn es gibt noch ein paar fehlende Puzzlestückchen hier. Aber in dieser kleinen Pause darf ich dich bitten, dir einen Timer zu nehmen, der bis 15 Sekunden zählt, und in diesen 15 Sekunden zu zählen, wie häufig du geatmet hast. Probier das nicht künstlich schneller zu machen oder langsamer, sondern einfach einen ehrlichen Selbsttest, wie häufig du in diesen 15 Sekunden geatmet hast. Und wenn du das gemacht hast, dann kommst du wieder zurück in die Episode und dann sage ich dir, wie du diese Zahlen interpretieren kannst. Okay, das heißt, du hast jetzt diese Zahl und die würde ich dich bitten, mit 4 zu multiplizieren, denn wir haben nur 15 Sekunden gemessen, das heißt, mal 4 gibt dir die Atemzüge pro Minute, und ein idealer Wert liegt so circa bei 12. Die Atemfrequenz von 12 führt dazu, dass wir diesen Austausch von O2, CO2 in einem sehr, sehr für den Körper optimalen Verhältnis machen. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie wir uns gerade körperlich bewegen, aber im normalen Ruhemodus für normal gesunde Menschen ist 12 eine gute Atemfrequenz. Jetzt, je nachdem, welchen Wert du hast, um den einzuordnen, bei ganz vielen Menschen ist der Wert eher bei 15, bei 16, was schon etwas moderat zu schnell ist und auch schon wirklich Auswirkungen auf die genannten Symptome haben kann. Aber bei ganz vielen Menschen beobachte ich, dass der Wert irgendwo zwischen 20 und 30 liegt. Und das ist tatsächlich etwas, was den Körper spürbar und signifikant in einen Stressmodus bringt, und das ist etwas, wo man auf jeden Fall gegensteuern darf. So. Wie steuert man gegen? Letztendlich die Antwort ist erstmal sehr simpel, auch wenn sie in der Umsetzung nicht immer einfach ist, aber was wir dagegen tun können, ist langsamer zu atmen. Unser Atem funktioniert ja sowohl bewusst, wenn wir dran denken, als auch unbewusst. Und zumindest im ersten Schritt kannst du jetzt, wenn du bewusst dran denkst, deine Atemfrequenz reduzieren. Je nachdem, von wo du kommst, aber einfach mal um 10, um 20% reduzieren, und man merkt, wie das Ganze schon beruhigender wirkt. Das ist nichts, was man sich einbildet, sondern das führt über die biochemischen Vorgänge im Blut. Es hat auch Auswirkungen auf den pH-Wert, also auf den Säure-Basen-Gehalt. Das sind wirklich Veränderungen, die physiologisch messbar sind. Und je häufiger du, wenn du aktiv dran denkst, den Atem verlangsamst, desto besser wird es dir auch gelingen, ist dann, wenn du es unbewusst machst, sowohl während des Tages, wenn du dich auf andere Dinge konzentrierst, aber auch in der Nacht eine niedrigere Atemfrequenz zu bekommen. Und wenn die Atemfrequenz dann in Richtung diese 12 geht, dann wird die Sauerstoffversorgung im Gehirn wieder besser reguliert, und dann, selbst wenn sich im Umfeld an deiner Situation, an deiner Lebenssituation nichts ändert, dann stehen die Chancen relativ gut, dass man zumindest das eigene Stresslevel etwas herunter reduzieren kann. Wenn du es schaffst, deine Atmung wieder in einen geregelteren Zustand zu bringen, dann wird es dir sehr viel einfacher fallen, die Auf- und Abs deines Lebens nicht nur zu ertragen oder zu managen, sondern wirklich auch besser zu genießen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß, und wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du auf Spotify, auf Apple, auf YouTube, je nachdem, wo du diese Episode jetzt hörst, eine Bewertung hinterlässt, dem Podcast folgst oder ihn abonnierst. Denn je mehr 5-Sterne-Bewertungen wir haben, je mehr Abonnenten wir haben, desto spannendere Gäste kann ich für euch vor dieses Mikrofon bringen, und desto professioneller und größer können wir den Auf- und Ab-Podcast machen. Vielen, vielen Dank.